Was ich im Moment sehr spannend finde, dass es Unternehmen gibt, die dieses Amazon Playbook duplizieren. Und da gibt es dann durchaus Unternehmen, die in gewissen Märkten drinnen sind, die dort nicht mehr verdrängbar sind.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei Finanzexperten im Interview. Mein heutiger Gast ist auf YouTube kein Unbekannter. Er hat einen eigenen Kanal, wo er spannende Marktanalysen teilt. Er ist Portfolio-Manager, zweifacher Spiegel-Bestseller-Autor und er hat sein Handwerk bei einem der bekanntesten deutschen Hedgefonds-Manager gelernt, und zwar bei Florian Homm. Ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Moritz Hessel.
Ja, freut mich, bei dir auf dem Kanal zu sein und vielen Dank für die Einladung.
Ja, Moritz, ich würde gerne von dir heute wissen, wie du es denn schaffst, den Markt auch zu performen. Auf deiner Webseite liest man, dass du rund 19,5% jährlich machst. Das ist natürlich eine absolute Outperformance gegenüber vom Markt. Der S&P 500, glaube ich, macht rund 10% seit seiner Historie pro Jahr. Und da würde mich erstmal interessieren, seit wann wird dieser Track Record, der bei dir auf der Seite steht, berechnet?
Genau, da muss man ein bisschen unterscheiden. Wir sind jetzt im dritten Jahr in der Vermögensverwaltung. Da haben wir ziemlich genau das auf die 3 Jahre geschafft, diese 20%. Und davor ist es halt privater Track Record. Das darf man jetzt hier nicht miteinander vermischen. Und da seit ungefähr 2010. Muss man ja jetzt aber auch an der Stelle dazu sagen, wenn man sich jetzt mal die Performance der Nasdaq seit diesem Zeitraum anschaut, ist der Unterschied ja gar nicht so groß. Im Vergleich zum historischen Kontext, ja. Aber wir waren natürlich auch in einem sehr gesegneten Zeitraum.
Mhm. Und würdest du sagen, dass du eine bestimmte Fähigkeit hast oder dass du diese Überrendite erzielt hast, weil du vielleicht bei Florian Homm, ich sag mal, in der Ausbildung warst und dort ganz entscheidende Sachen gelernt hast? Oder woran lag's?
Ja, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich, ich kann ja erstmal ein bisschen was zum Ansatz erzählen, was wir machen. Ist ja Long-Short-Ansatz. Ja, das heißt, es gibt schwarze und weiße Tasten am Piano. Das versuche ich immer damit gleichzusetzen. Und die meisten Anleger versuchen, die weißen Tasten zu spielen, also Long-Only zu gehen. Und unser Ansatz ist relativ anders. Ja, also wir setzen auf steigende Kurse, wir setzen auf fallende Kurse. Wichtig dabei dazu zu sagen, wir versuchen kein Market-Timing zu betreiben. Ja, also historisch gesehen steigt der Markt in 3 von 4 Jahren und es ist sehr schwierig, das Jahr rauszufinden, in dem der Markt crasht, sondern vielmehr liegt der Ansatz da drin, vereinfacht gesagt, der Erfinder von dem Ganzen ist ja Julian Robertson. Ja, der hat quasi diese Tiger-Strategie ins Leben gerufen und durch seine Ausbildung sind 40, 50 Hedgefonds-Manager gegangen, die heute mit die Größen an der Wall Street sind, ja, an Lee Ansley zum Beispiel, aber auch viele andere. Und also dementsprechend schauen wir einfach, vereinfacht gesagt, was sind die 50 besten Unternehmen am Markt und investieren die und suchen uns die 50 schlechtesten Unternehmen raus, im Idealfall aus derselben Branche, aus derselben Industrie, shorten die. Und aus dieser Differenz leben wir. Und das hat jetzt die letzten Jahre gut geklappt.
Die meisten Deutschen machen einen fatalen Fehler. Und zwar, sie lassen ihr Geld einfach unverzinst auf dem Girokonto liegen, wo es Tag für Tag von der Inflation aufgefressen wird. Und das ist wirklich schade, denn es gibt eine extrem einfache Lösung für dieses Problem. Und die kommt von unserem heutigen Partner, der Sures Direktbank. Hier bekommst du nämlich Tagesgeld zu absoluten Spitzenkonditionen. Aktuell sicherst du dir nämlich satte 3% Zinsen, die für die ersten 4 Monate garantiert sind. Und auch danach profitierst du von einem der besten Basiszinssätze von 1,9%. Und da ist sogar das Beste dran, die werden dir monatlich ausgezahlt, die Zinsen, und so profitierst du maximal vom Zinseszinseffekt. Das Ganze kommt völlig ohne versteckte Kosten, du bleibst beim Tagesgeld auch maximal flexibel und genießt gleichzeitig höchste Sicherheit, denn Erspartes ist nämlich durch die staatliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro geschützt. Sei also schlauer als der Durchschnitt und schützt dein Geld aktiv vor der Inflation. Über den Link in der Beschreibung kommst du direkt zu den Top-Konditionen. Die Eröffnung dauert wenige Minuten und funktioniert komplett digital. Dein zukünftiges Ich wird es dir danken, wenn die ersten Zinsen auf dem Konto landen. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Interview. Portfolio. Jetzt gibt es immer, finde ich, so ein bisschen abschreckende Beispiele gegenüber von Einzelaktieninvestitionen. Es gibt dieses berühmte Wette von Warren Buffett gegen 5 Hedgefonds-Managers, die nicht geschafft haben, in 10 Jahren den S&P 500 outzuperformen. Die haben sogar eine deutliche Unterrendite erzielt. Ich hatte letztens hier Christian Fuchs vom Family Office hier, der meint auch, man sollte sich nicht anmaßen, schlauer zu sein als der Markt. Würdest du sagen, dass jede Privatperson oder jeder Privatinvestor das Zeug dazu hat, den Markt tatsächlich langfristig outzuperformen?
Ich würde das gar nicht unterscheiden in private Investoren oder institutionelle Investoren. Für mich gibt es gute Investoren und es gibt schlechte Investoren. Und ich kenne private Anleger, die das auch schon über einen sehr langen Zeitraum schaffen. Und ich kenne sehr gut bezahlte Fondsmanager, die es über einen sehr langen Zeitraum nicht schaffen. Und der Ansatz ist auch nicht unbedingt, den Markt outzuperformen. Ja, also das ist natürlich der Anspruch, aber unsere Strategie ist es auch, einen deutlich geringeren Drawdown zu erzielen als jetzt der Gesamtmarkt. Weil gerade wenn man jetzt vermögendere Kunden betreut und jetzt als Beispiel, es hat jemand 10 Millionen Vermögen, ja, und ist vielleicht in einem gewissen Alter oder ist schon Privatier, dann ist jetzt der nächste große Crash für ihn nicht unbedingt die Chance seines Lebens, wenn er dann aus 10 Millionen 7 Millionen macht, wie jetzt vielleicht für den Privatanleger, der noch einen sehr langen Anlagehorizont hat, der noch sehr jung ist. Und da muss man halt unterscheiden. Also mein Anspruch, weil ich auch selber 100% meines Kapitals in diese Strategie investiert habe, ist es natürlich schon, den Markt outzuperformen. Aber ich würde sagen, für den Großteil der Mitinvestoren ist es eher eine planbare, konstantere Rendite. Wenn wir jetzt mal Q1 sehen, ja, haben wir jetzt knapp 6% Performance erzielt. In diesem Zeitraum DAX über 7% verloren, S&P, glaube ich, um die 5% verloren. Und darum geht es den Leuten einfach, ja, dass sie nicht hoffen müssen, dass der Markt steigt, sondern dass man einfach einen Ansatz hat, der auch von der Strategie der Indizes abweicht, um eben versuchen, eine planbarere, konstantere Rendite zu erzielen, die oberhalb des Inflationsniveaus und der Kosten liegt. Also das ist eigentlich der wirkliche Anspruch.
Mhm. Ja, jetzt, weil du schon die Indizes angesprochen hast, die jetzt wegen der Iran-Krise, manche sagen, das war jetzt nur der Auslöser, aber davor gab es natürlich schon gewisse Spannungen am Aktienmarkt. Habt ihr das dann in gewisser Weise antizipiert und euch da mit Short-Position dann schon positioniert? Weil das muss ja schon im Vorhinein passieren. Oder wie habt ihr das gemacht?
Genau, also wir haben auf der einen Seite Energie ganz gut gespielt, ja, haben Öl-Exposure aufgebaut und also gleichzeitig also auf der Long-Seite Öl-Exposure aufgebaut und auf der Short-Seite, als man eben gesehen hat, okay, es kann jetzt jederzeit dazu kommen, dass so ein Angriff kommt. Für mich war die Wahrscheinlichkeit, dass es an einem Wochenende passiert, relativ hoch. Deswegen haben wir da schon im Vorfeld 1-2 Wochen davor immer übers Wochenende relativ hohe Short-Positionen aufgebaut, um das Portfolio marktneutral zu gestalten. Und ja, dann war es eines Wochenende soweit und dann gleichzeitig die Energiewette und dementsprechend sind wir da ganz gut durchgekommen jetzt durch die Phase. War aber auch eine sehr anstrengende Zeit und eine sehr anspruchsvolle Phase und da zeigt sich dann halt so ein bisschen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, weil Börse ist eigentlich 90% der Zeit Einbahnstraße und nicht wirklich besonders anspruchsvoll. Und dann kommen halt Phasen, wo du halt ja extrem wach sein musst. Ja. Und das haben wir jetzt zumindest im ersten Quartal mal ganz gut gehandelt.
Aber auch da ist es ja super schwer, weil der Markt ist ja teilweise wirklich irrational. Also vor allem, wenn man kurzfristig schaut, langfristig sagt man, okay, da kommen die Kurse wieder zu ihrem normalen Wert zurück, da wo sie hingehören sozusagen. Aber jetzt auch mit den Tweets von Trump und den ganzen Ereignissen, also auch die Iran-Krise ist ja jetzt nicht vom Tisch. Wie soll man sich da eigentlich vorbereiten? Also wie behält man da einen Überblick, um die richtigen Entscheidungen zu treffen?
Ja. Also die Frage ist ja, was ist das übergeordnete Weltbild? Und was Anleger, die aktiv handeln, meiner Meinung nach verstehen müssen, dass wir gerade in der größten strategischen Neuausrichtung der Welt seit dem Zweiten Weltkrieg sind. Ja, wir hatten seitdem auch Konflikte, ja, Sowjetunion, USA, aber sagen wir jetzt mal in den letzten Jahrzehnten eigentlich eine relativ friedliche Welt. Und was jetzt gerade passiert, ist so ein Stückchen Pax Americana 2.0, ja, die USA, America First, eigentlich das, was Donald Trump von Anfang an gesagt hat, das setzt er jetzt durch. Ja, und das hat man ja am Jahresanfang schon mit Venezuela gesehen. Das hat man weniger Zeit später dann mit Grönland gesehen. Und jetzt sieht man es gerade im Nahen Osten. Und die Welt teilt sich gerade ein Stück weit neu auf. Ja, wir haben auf der einen Seite die USA, die jetzt ihr Interesse an Europa verloren haben, weil sie es nicht mehr als Schutzwall gegenüber der Sowjetunion brauchen. Gleichzeitig konzentriert man sich mehr auf die eigene Hemisphäre, also Südamerika. Ja, man hat in Argentinien massiv Einfluss aufgebaut, man hat in Mexiko massiv Einfluss aufgebaut. Das Interesse, was man an Europa hatte, verschiebt sich gerade auf den indopazifischen Raum, um China da ein bisschen Paroli zu bieten. Und das sind einfach gerade geopolitische Umstrukturierung, wo wir gerade live Zeuge dabei sind, wie sich die Weltmächte ihre Hemisphäre neu aufteilen. Und dementsprechend muss man halt überlegen, was ist das Interesse der USA? Und meiner Meinung nach war es von Anfang an nicht, dass die Straße von Hormuz schnell geöffnet wird. Weil was wir gerade sehen, die USA leiden auch, aber die meisten Länder auf der Welt leiden deutlich mehr. Und dementsprechend hat die USA gerade die Möglichkeit, diesen Ländern in einer gewissen Art und Weise ihre Bedingungen, ja, ich will nicht sagen aufzuzwingen, aber nett zu offerieren. Und als dann dieser Konflikt losging, ja, hat ja jeder in dieser schnelllebigen Zeit mit einem sehr, sehr schnellen Ende gerechnet. Und wir waren da halt anderer Meinung. Und ich bin auch immer noch anderer Meinung.
Ja, sagen viele, also auf jeden Fall, dass Trump sich da ordentlich verzettelt hat und jetzt wahrscheinlich versucht, da irgendwie den Exit hinzubekommen. Aber weil du jetzt gerade gemeint hattest, wir verschieben uns gerade in vielleicht eine multilaterale Welt, wo USA nicht mehr der alleinige Hegemon ist, ergibt sich gerade aus dieser Verschiebung da jetzt noch mehr Chancen am Aktienmarkt und sollte man vielleicht sogar seine Region, in die man aufgeteilt ist, auch jetzt mal seine Position verschieben? Wie geht ihr davor?
Ja, wir sehen eigentlich seit dem 16. Jahrhundert, dass sich die Weltmacht aller 100 Jahre wechselt. Ja, Niederlande, Spanien, Großbritannien, Frankreich, seit dem Zweiten Weltkrieg ganz klar die USA. So, jetzt sind wir ungefähr wieder in diesem 100-jährigen Korridor und man muss schon klar sagen, das ist ja, was Trump auch immer kritisiert hat unter Biden, unter Obama, dass man quasi China hat so stark werden lassen. Und man kann jetzt sagen, die USA haben sich verzettelt. Das haben sie mit Sicherheit ein Stück weit auch, aber ich würde sagen, das strategische Interesse, wenn man in irgendeiner Art und Weise Kontrolle über das Öl im Iran bekommt und in einer gewissen Weise mitreden kann über die Machtverhältnisse in der Straße von Hormuz, dann hat man auf jeden Fall für die nächste Dekade seine Machtposition deutlich ausgebaut China gegenüber, weil das ist einfach die große Achillesferse des asiatischen Raums, dass man eben sehr energieabhängig ist. Und genauso letztes Jahr hatte ich schon gesagt, wo alle noch in diesem Growth-Thema unterwegs waren, hey, vielleicht jetzt mal 10% in Rüstung packen, ja, weil auch da die USA haben sich zurückgezogen, haben quasi einen Großteil der Welt, ja, beschützt. Und das hat sich jetzt einfach verändert. Dementsprechend war da klar, dass wir einfach sehen, okay, das ist ein interessanter Bereich, hat jetzt natürlich auch von profitiert. Aber die Entscheidungen, die muss man halt vorher treffen. Und mir geht's gar nicht so darum, jetzt von morgens bis abends jeden Tweet von Trump zu lesen. Also die Frage ist einfach, sich versuchen vorzustellen, wie die Welt in 5 Jahren, in 10 Jahren aussieht und was halt die jeweiligen Interesse der globalen Supermächte sind. Und dementsprechend war klar, okay, ein Großteil der Länder muss aktiv in eigene Rüstung investieren. Also hatten wir phasenweise 10-15% Rüstung. Ein Großteil der Länder muss sich um ihre Energiethemen neue Gedanken machen. Dementsprechend hatten wir dann 10-15% Ölexposure. Gleichzeitig haben die Staaten auch erkannt, wir können uns nur entschulden, indem wir das Wirtschaftswachstum so weit stimulieren, dass die Wirtschaft stärker wächst als die Verschuldung, dieser One-It-Hot-Trade. Ja, das ist so ab letzten Herbst losgegangen. Dementsprechend haben wir uns dann dort auch in Metalle und Rohstoffe positioniert. Und Ray Dalio ist ja der bekannteste Hedgefondsmanager der Welt. Seine Performance ist eigentlich gar nicht so gut, aber er ist ein unglaubliches Marketinggenie. Aber den Satz, den man von ihm trotzdem mitnehmen kann, ist auf jeden Fall, im Idealfall baust du dir ein Portfolio aus 15 unkorrelierten Wetten. Ja.
So das klassische Allwetter-Portfolio, oder?
Ja, also ist das klassische Allwetter-Portfolio, das ist so ein bisschen die Sache, ne? Mit Anleihen, da bin ich jetzt auch ein bisschen skeptischer eher. Aber dass man halt, jetzt schauen wir mal auf den Gesamtmarkt. Ja, mich persönlich interessiert gar nicht so sehr, was im Gesamtmarkt vor sich geht. Aber schauen wir doch mal jetzt im S&P 500 oder im MSCI World. Haben wir jetzt quasi 40% der Werte, die Tech-getrieben sind. Ja, also 9 der 10 größten Werte mit Ausnahme von Berkshire Hathaway sind ganz klar einem Trend unterlegen. Und das ist eben der AI-Trade. Und da muss ich halt sagen, okay, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da sonderlich gut diversifiziert bin, weil sobald, und das hat gar nichts zu tun, ob AI erfolgreich wird oder nicht, AI ist der größte Trend für die nächste Dekade, aber jeder Trend kommt in eine gewisse Art und Weise in Boomphasen, in Übertreibungen rein, insbesondere je stärker und größer der Trend ist. Und dann muss ich halt sagen, dann fühle ich mich jetzt in einem Portfolio, wo ich potenziell 500 oder 1700 Werte habe, aber nicht so gut aufgehoben, wenn davon 40% quasi auf eine einzige Wette ausgelegt sind. Und dementsprechend meine ich damit eher, dass wir halt verschiedene Bausteine reinnehmen, die eben nicht denselben Treibern unterliegen. Und das ist dann zum Beispiel auch oft, dass Kunden dann mal sagen so, ja, aber der Sektor läuft ja gar nicht und der Sektor läuft gerade. Und dann denke ich mir, ja, das ist gut. Ja, wenn ich zum Beispiel 20% Tech habe und Öl läuft gerade nicht, dann bin ich froh, dass diese beiden Sektoren in unterschiedliche Richtungen laufen. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn das gesamte Portfolio dann in eine Richtung läuft. Und das ist halt ein Stück weit die Strategie. Und da macht man sich im Idealfall im Vorfeld drüber Gedanken. Natürlich muss ich jetzt auch sagen, die Art und Weise, was wir jetzt gerade sehen, die Rhetorik, die wir sehen, das fühlt sich an wie eine South Park-Folge. Ja, das ist schon ein Stück weit Simulation.
Ich muss auch immer doppelt prüfen, ob das nicht KI ist oder so. Das ist wirklich Wahnsinn, ja, was da abgeht. Jetzt hast du aber gerade auch was Interessantes gesagt, finde ich. Also, wenn man ja den Markt outperformen will, dann darf man natürlich nicht dieselben Sachen machen wie der Markt. Sonst kriegt man ja nicht die Outperformance hin. Das heißt eigentlich so antizyklisch investieren, vielleicht auf Turnaround-Chancen. Da wird mich mal ganz konkret interessieren, weil es gibt so eine breite Masse an Aktien. Wie sucht ihr denn diese Turnaround-Chancen, diese Aktien heraus, die dir am Ende dann eine Überperformance bringen?
Ja, also auch da müssen wir grundsätzlich unterscheiden. Man stellt sich jetzt immer Hedgefund-Management vor, dass man die ganze Zeit irgendwie tradet und Positionen hin und her schiebt. Es gibt Positionen, in die bin ich sehr langfristig investiert. Eine Amazon zum Beispiel habe ich mittlerweile seit 13 Jahren im Portfolio. Also wir schauen schon, dass wir auf der einen Seite so diese klassischen Compounder haben, die es schaffen, über lange Zeit Kapitalrenditen oberhalb der Kapitalkosten zu verdienen und dieses Kapital dann in neue Projekte anzulegen, die sehr hohe Returns machen. Und auf der anderen Seite gehen wir dann auch in eine gewisse Art und Weise in Trades rein, wo wir halt sagen, okay, hier haben wir jetzt potenziell einen gewissen Katalysator, der zu einer Neubewertung führen kann. Das könnte zum Beispiel sowas sein, eben wie jetzt Militär. Ja, da hast du die Rede gehabt, J.D. Vance Sicherheitskonferenz in München. Da war der Ukraine-Krieg schon mehr als 2 Jahre im Gang. Aber die Welt hatte bis dahin noch nicht wirklich verstanden, was passiert. bis JD Vance dann dort gesagt hat, kümmert euch um euch selbst, ja. Und dann hatten wir ein EU-Defense-Boom, ja. Und das sind dann so Phasen, wo wir dann zum Beispiel Trades eingehen, wo wir jetzt sagen, Rüstung, Öl, Rohstoffe, das sind gar nicht so tolle Sektoren, wie die Leute immer denken. Ja, da heißt es ja dann immer unmoralische Renditen und deswegen schlägt man da den Markt, weil man da in sowas investiert. Das ist gar nicht der Fall. Man schlägt mit diesen Sektoren gar nicht den Markt langfristig. Aber es gibt eben Phasen, wo solche Sektoren massive Überrenditen erzielen. Oder auf der anderen Seite schauen wir dann, wo macht ein Unternehmen zum Beispiel eine Abspaltung, Spin-offs? Ja, Joel Greenblatt, legendärer Hedgefondsmanager, 40% Rendite über 25 Jahre, hat eben sehr, sehr stark auf dieses Playbook gesetzt. Da hatte ich auch meine Honeywell bei mir auf dem Kanal vorgestellt. Ein Konglomeratstruktur mit ganz, ganz vielen Konzernen, da sieht die Börse den Wert nicht. Dann kündigt man an, okay, man bringt jetzt Kronjuwelen separat an die Börse und auf einmal werden dann tolle Präsentationen gemacht, die Börse wird dann hellhörig und sieht, okay, die Aktie ist vielleicht nicht 180 wert, die wäre eigentlich 300 wert in diesen einzelnen Bereichen. Aber da muss man halt aufpassen, dass man eben das richtige Timing erwischt, weil es reicht nicht, einfach nur zu sagen, irgendwas ist günstig, irgendwas ist unterbewertet. Das ist ja der Fehler, den viele machen, dass sie dann in den sogenannten Value Traps landen. Du hast was, was günstig ist, dann wird es optisch immer günstiger, zumindest im Kurs, in der Bewertung nicht, sondern du brauchst eben einen Auslöser, neues Management, Abspaltung, Neustrukturierung, Übernahmen, Fusion, so Sachen, wo man dann halt auch sagen kann, okay, da habe ich jetzt irgendwie ein Zeitfenster von, sagen wir, 6 bis 18 Monaten, wo ich dann einen absehbaren Return erzielen kann, vielleicht auch unabhängig der Marktphase. Also klar, wenn der Gesamtmarkt jetzt 20% verliert, wird es schwierig, aber das sind durchaus die Phasen, wo du auch mal in einem Seitwärtsmarkt trotzdem deine 10% machen kannst. Dann hast du schon dir dieses Grundrauschen gesichert. Dann auch ist eine gewisse Art von Optionalität notwendig. Also wo hast du Unternehmen, die sich in, sagen wir mal, 3 Jahren verdoppeln können? Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den halt viele Leute machen. Also entweder kaufen sie halt ETFs und dann kaufen sie sich Einzelwerte ins Portfolio wie eine Microsoft, eine Google, eine Nvidia, die eh schon die größten Positionen im Portfolio sind, anstatt man dann halt schaut, okay, wo habe ich vielleicht außerhalb dieser großen Indizes, und auch hier ergeben sich immer mehr Chancen, weil durch diese ganzen passiven Investmentflows, Algorithmen etc. gibt es so viele Sektoren, die einfach gar nicht mehr beachtet werden. Gutes Beispiel ist zum Beispiel Kohle. Ja, Kohle hatten wir ESG, niemand wollte Kohle haben, die Investmentbanken sind nicht reingegangen, die Fonds sind nicht reingegangen. Auf einmal waren diese Werte so günstig, dass sie quasi innerhalb der nächsten 3-4 Jahre ihre komplette Market Cap an Free Cashflow verdienen. Dann hast du immer noch das Thema, ja okay, da fehlt es an Investoren, dann schütten diese Werte aber halt eine Sonderdividende aus von 15-20% oder kaufen zum Beispiel 10-15% der ausstehenden Aktien jährlich zurück. Und da schauen wir halt, ja, wir unterteilen diese Investments auf einen Zeithorizont von 1,5 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre und rechnen dann eben verschiedene Szenarien durch. Worst Case, Normal Case, Best Case. Daraus ergibt sich dann ein IAA. Ja, eine jährlich erwartbare Rendite, das ranken wir, gucken dann natürlich, dass wir eine Diversifikation über verschiedene Industrien haben, und das ist es in Kürze eigentlich.
Ja, du hast mal gesagt, das ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, aber jetzt natürlich, wenn man sich das Management anschauen muss, ich glaube, du hast ja so 7 Kriterien aufgestellt, die man sich anschauen sollte. Ja, man muss vielleicht auch den aktuellen Preis muss er abzinsen, um rauszufinden, was ist denn aktuell der günstigste. Also es hört sich schon alles recht kompliziert an und ihr werdet wahrscheinlich auch gewisse Sheets haben und Tabellen, wo ihr die Sachen eintragt. Würdest du sagen, dass solche Analysen jeder lernen kann durch YouTube, oder wie sollte man da am besten anfangen?
Die Frage ist ja, will man es überhaupt lernen und ist es sinnvoll, es zu lernen? Also ich glaube, es ist schwierig, ja, gerade es gibt ja super viele Coaches, die einem draußen erzählen, mit einer Stunde Aufwand die Woche zeige ich dir, wie du den Markt outperformst und verlangen dann irgendwie fünfstellig für Coachings. Und ich sage immer, hey, wenn es so ein Coaching gibt, ich zahle auch gerne sechsstellig dafür. Ich habe den Weg dazu noch nicht gefunden. Und ich weiß gar nicht, ob es für den Privatanleger jetzt so sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen oder ob der größere Hebel nicht eher darauf liegt, wie kann ich mehr Einkommen erzielen? Ja, wie kann ich vielleicht über Selbstständigkeit mein Vermögen steigern und dann dieses Kapital an der Börse investieren? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob es für die meisten Leute jetzt so sinnvoll ist, sich ganz tief in diese Materie einzuarbeiten, weil auf der einen Seite brauchst du erstmal sehr viele Jahre, um das Handwerkszeug zu lernen. Dann brauchst du ein paar Jahre, bis so eine gewisse Mustererkennung einsetzt. Und auch dann muss man auch ein bisschen das richtige Gemüt dafür haben. Ich kenne Leute, die viel intelligenter sind als ich, ja, die talentierter sind, die aber einfach in solchen Phasen wie jetzt massiv in Panik verfallen, weil sie eben keine Kontrolle über ihre Emotionen haben. Und für viele Anleger ist es, glaube ich, sinnvoller, einen Teil ihres Geldes passiv anzulegen und dann eher zu schauen, wie sie Investments finden können, die ihr Leben verändern können. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel früh in einer Nvidia dabei war oder früh in einer Aktie, die eben dieses Potenzial hat. Das würde ich dann eher schauen, wo man die Möglichkeit hat, wirklich life-changing Investments zu finden. Aber es macht jetzt für mich keinen Sinn, die perfekte Analyse zu lernen, dann bei einer Coca-Cola auf die zweite Nachkommastelle versuchen zu berechnen, was hier der Aktienkurs ist und ob du dann 10% oder 12% jährliche Rendite hast. Das wird jetzt nicht so viel an deinem Leben verändern grundsätzlich.
Ja, da hatte ich ja Tim Schäfer, kennst du ja bestimmt auch, hatte ich letzte Woche bei mir zu Gast und der hat gemeint, der hat ja relativ früh in Netflix 5.000 Euro investiert, die Position ist heute über 600.000 wert. Er meint, es war Intuition damals und er hatte da so ein Bauchgefühl. Sollten sich also die Zuschauer darauf dann verlassen, auf so eine Intuition und Bauchgefühl? Oder wie findet man denn am Ende solche Aktien, die so lebensentscheidend ändern sein können?
Ja, ich habe mir sogar das Interview angeschaut mit Tim Schäfer, was du gemacht hattest im Vorfeld hier. Und also wann hat jeder von uns das erste Mal einen Amazon-Service genutzt? Ja, wann hat jeder das erste Mal Netflix-Service benutzt zum Beispiel? Man muss ja gar nicht so früh dabei sein. Also die meisten Leute machen den Fehler, dass sie einfach aus diesen Positionen rausgehen. Ein gutes Beispiel ist ja, da war ich auch auf der Invest, wo der Tim Schäfer mit dem Simon Betschinger war. Da wurde die Frage gestellt, wer hatte schon mal eine Amazon im Portfolio? Jeder hat gestreckt. Wer hatte schon mal eine Microsoft im Portfolio? Jeder hat gestreckt, eine Apple, jeder hat gestreckt. Und dann, wer hat sie länger als 10 Jahre gehalten? Wer hat sie länger als 15 Jahre gehalten? Und am Ende gingen noch zwei Hände hoch. Und ich glaube, dass das Thema ist gar nicht so, dass die Leute nicht fähig sind, früh solche Sachen zu erkennen, die sie in ihrem täglichen Alltag benutzen. Und dann muss man ein paar zugrunde liegende Metriken verstehen. Gibt das Geschäftsmodell das überhaupt her? Kann es überhaupt solche Kapitalrenditen verdienen? Wie hoch ist der jährliche Investitionsbedarf? Ja, was ist da an Margen potenziell möglich? Aber ich glaube, der große Fehler wird gar nicht gemacht, dass die Leute nicht fähig sind, solche Investments mal ausfindig zu machen im Laufe ihres Lebens, sondern dass sie halt viel zu früh verkaufen. Das ist ja der klassische Fehler. Du hast eine Aktie, die ist im Minus. Dann sagst du, ach, die verkaufe ich, wenn ich wieder auf Einstand steht. Ah, die verkaufe ich, wenn das Minus auf 20% ist und wenn man mal bei einer Position vorne liegt und hat dann dementsprechend auch mal eine höhere Schwankung drinne. Also in der Phase, wo ich eine Amazon habe, ist die Aktie, glaube ich, 3-4 Mal um mehr als 50% gefallen. Bestimmt 10-mal im Rahmen 20%, mehrere Male mehr als 30%. Und dann muss man halt verstehen, und das fällt natürlich einfacher, wenn du selber Bezug zu der Firma hast. Wenn ich mir jetzt irgendeine Ölplattform kaufe, wo ich selber nicht beurteilen kann, wie das Unternehmen sein Geld verdient, wie stehen die denn überhaupt da, ist es natürlich schwieriger zu beurteilen, als wenn ich jetzt selber irgendwie jeden Tag Amazon benutze oder Netflix benutze oder so einen Service, mit dem ich halt irgendeine Verbindung habe. Ja.
Ja, weil du jetzt in deinem letzten Video, habe ich gesehen, auf deinem Kanal hast du Magnus Eis analysiert. Warum? Also da hattest du auch gemeint, dass die Aktie gutes Potenzial hat, den Markt outzuperformen, hast aber auch gemeint, dass eben das Drawdown nicht so hoch ist. Magst du uns vielleicht da über die Aktie und über die Investment in dem ein bisschen was erzählen?
Ja, das ist jetzt so ein klassisches Beispiel. Spin-off, ne, wurde von Unilever abgespalten. Und das Unternehmen ist jetzt ungefähr zu 13, 14 Mal Gewinn an die Börse gegangen. Da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen. Wenn man sich jetzt Stockscreener anguckt, sieht das ein bisschen verzerrt aus, weil es eben ein Spin-off ist. Und historisch gesehen haben Spin-offs erstmal folgende Geschichte. Das Unternehmen wird abgespalten. Die Aktionäre von Unilever kriegen dann einen Anteil von Magnum ins Portfolio gebucht. Ja, also Magnum, größte Eiscreme-Gesellschaft der Welt, einziges Pure Play. Dann dürfen die den Wert gar nicht haben, weil er zum Beispiel nicht in die Strategie reinpasst oder weil dann der prozentuale Anteil zu klein ist. Dann müssen sie es verkaufen. Das heißt, in der Regel fallen so Spin-offs erstmal die ersten 6 Monate, manchmal 12 Monate, weil sie einfach abverkauft werden. Historisch gesehen, da gibt es wie gesagt auch eine Studie von Joel Greenblatt, performen die aber in den ersten 5 Jahren den Markt um 10% per annum aus. Warum? Weil dann irgendwann die Anleger erkennen, okay, das ist eigentlich ein guter Wert, der ist relativ günstig bewertet. Also eine Magnum ist jetzt günstiger bewertet als eine Danone, Nestlé und andere Player aus dem Bereich. Und wenn wir jetzt sagen, der Markt hat historisch so seine 8% gemacht und du schaust dir jetzt hier an, was ist möglich durch organisches Umsatzwachstum, durch Preiserhöhungen, durch Dividende, dann kommt man hier so auf 10-12% jährliche Rendite. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Investment, was jetzt life-changing ist. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, wenn du dir jetzt sowas anschaust, eine Magnum ist ein spannendes Investment, wenn man sagt, okay, ich möchte vielleicht 10-12% jährliche Rendite machen, in einem guten Markt vielleicht 15 und potenziell habe ich etwas geringeren Drawdown, weil die Firma gibt's in der Ursprungsform seit 160 Jahren. Man sorgt gerade dafür, dass Eis nicht mehr so saisonal gegessen wird, hat ein Kosteneinsparprogramm von 500 Millionen etc. Aber dieser Wert hat jetzt natürlich nicht das Potenzial, dass er über die nächsten 20 Jahre mit 30% pro Jahr kompoundiert, weil während eine Nvidia dann quasi der Schaufelhersteller wurde für diesen ganzen AI-Trend, kann jetzt eine Magnum halt bei 8 Milliarden Menschen auf der Welt nicht auf einmal dreimal so viel Eis verkaufen. Also das wird halt nicht passieren. Und das sind eher so die zugrunde liegenden Metriken, die man verstehen muss. Und meiner Meinung nach gibt's immer 2-3 relevante Treiber, ja, pro Industrie, pro Branche, die entscheidend sind. Und die besten Investments, die sind offensichtlich, für die braucht man nicht ein Excel-Sheet. Auch das ist ein bisschen eine umstrittene Meinung, ja, insbesondere in der Hedgefund-Welt, wo man immer so alles glorifizieren will, wie kompliziert die Sachen sind. Aber mir geht's um die statistischen Ausreißer. Wo finde ich die größten Ausreißer in den oberen 5% für einen Short-Kandidat, in den unteren 5% für einen Long-Kandidat? Wenn ich sehe bei einem Kohle-Investment, hey, die können gerade potenziell ihre Market Cap in 3-4 Jahren verdienen, dann brauche ich dafür nicht unbedingt ein Excel-Sheet. Also selbst Buffett, der sagt ja, du brauchst einen normalen Taschenrechner, um ausfindig zu machen, ob es sich um ein gutes oder ein schlechtes Investment handelt.
Mhm. Aber das Kohle-Investment wird jetzt auch kein life-changing-Investment sein. Hast du da irgendwelche Unternehmen im Köcher, wo du sagen würdest, die hätten Potenzial?
Ja, genau. Also Kohle, ne, war jetzt, glaube ich, auch so 400% vom Boden. Wenn man es jetzt ganz im Covid-Tief gekauft hat, waren es, glaube ich, schon sogar auch über 1000%. Das haben wir jetzt auch nicht. Also das ist dann schon ein bisschen life-changing. Wenn du jetzt bei solchen Sachen mal ein 10, 15x hinlegst, kann das schon ein bisschen verändernd sein. Aber genau, für ein life-changing Investment brauchst du die Möglichkeit, dass ein Unternehmen sehr langfristig wachsen kann, dass ein Unternehmen sehr langfristig hohe Kapitalrenditen verdienen kann und dass dieser One-Way von der Börse im Moment noch nicht gesehen wird, weil die Börse ist sehr kurzfristig. Ja, die Analysten, die Fondsmanager, die schauen alle immer nur auf ihr laufendes Quartal, die schauen aufs nächste Quartal. Das heißt, die gucken, was ist in 3 Monaten, was ist in 6 Monaten maximal, was ist in 12 Monaten. Und da ist es schwierig. Je kürzer der Zeitraum ist, den ich da versuche zu prognostizieren, umso geringer ist quasi die Möglichkeit, eine Outperformance zu erzielen. Und wenn man jetzt danach geht, was ich zum Beispiel sehr spannend finde, Amazon hat angefangen als Buchhändler. Ja, der Plan war ja aber ursprünglich immer was ganz anderes, dass man quasi ein globaler E-Commerce-Player wird und dass man darüber hinaus in neue Geschäftsbereiche reingeht, wo man einen gewissen Teil des Vorsteuergewinns investiert, dann Wetten macht und diese Wetten können aufgehen oder nicht. Zum Beispiel hat Amazon das Fire Phone damals rausgebracht. Kennt niemand, war ein absoluter Flop, hätte aber alles verändern können, zum Beispiel für Amazon, wenn jetzt 1 Milliarde Fire Phones draußen im Umlauf wären. Hat nicht geklappt. Ja, gleichzeitig ist man aber in andere Segmente reingegangen, die sehr gut funktioniert haben. Und wir müssen schauen nach Unternehmen, die einen unfairen Wettbewerbsvorteil haben. Das heißt, entweder hohe Markteintrittsbarrieren, ja, zum Beispiel durch Wechselkosten, durch eine gewisse Regulatorik, die Skaleneffekte haben. Die meisten Unternehmen werden mit zunehmender Größe eher träger. Ja, klassisches IBM-Phänomen, auch wenn sie sich jetzt wieder gut entwickelt haben. Bei einer Amazon ist es zum Beispiel so, dass sie mit zunehmender Größe immer dominanter werden. Weil wie willst du Amazon jetzt zum Beispiel in den Ländern, wo sie Marktführer sind, wie in Deutschland, verdrängen? Das ist schwierig, das ist einfach sehr schwierig. Oder Netzwerkeffekte, ja, Ratingagenturen, Kreditkartenanbieter etc. Und was ich im Moment sehr spannend finde, dass es Unternehmen gibt, die dieses Amazon-Playbook duplizieren und die sogar offen sagen, dass sie dieses Playbook duplizieren. Und da gibt es dann durchaus Unternehmen, die in gewissen Märkten drinnen sind, die dort nicht mehr verdrängbar sind. Nehmen wir mal als Beispiel Coupang in Südkorea. Alibaba hat versucht, da reinzugehen, ist wieder rausgegangen. Amazon als Erfinder des Ganzen hat probiert, da reinzugehen, ist wieder rausgegangen. Und was ich dort zum Beispiel gerade sehr spannend finde, in dem Markt Südostasien, ja, 600 Millionen Menschen, im Schnitt 29 Jahre alt, sehr ähnliche Kulturen in diesen ganzen Ländern. Und da hast du eine C-Limited. Eine C-Limited hat im Moment einen Free Cashflow Yield von mehr als 7%, ist ein Unternehmen, was jährlich was mehr als 20% wächst, was Marktanteile gewinnt in den Märkten, wo sie unterwegs sind. Und dann kommt zum Beispiel Earnings und so eine Aktie wird massiv abgestraft, weil sie auf einmal nicht mehr so profitabel sind. Aber warum sind sie nicht profitabel? Weil sie eben sehen, hey, die Konkurrenz verbrennt gerade massiv Geld und gewinnt keine Marktanteile dazu. Wir nehmen Teile von unserer Profitabilität und investieren das in Wachstum, gewinnen Marktanteile dazu. Und wenn du es dann eben schaffst, der dominante Player zu werden, zum Beispiel in Indonesien, ja, wo mehrere 100 Millionen Menschen leben, auf den Philippinen, in Thailand, Vietnam, das sind sehr, sehr spannende Regionen. Und da sehe ich dann eben die Möglichkeit, was der Markt eben immer übersieht, ja, die sind jetzt mal ein Quartal nicht so profitabel, zack, irgendwie 50% Kurs nach unten. Aber die langfristige Vision, und das ist dasselbe wie bei Amazon, dass man es eben schafft, über Dekaden hinweg dieses Flywheel immer größer werden zu lassen, immer mächtiger werden zu lassen. Da gibt's einige Unternehmen. Ja, eine Mercado Libre hat es sehr gut geschafft in Süd- und Lateinamerika. Eine Sea Limited schafft das meiner Meinung nach sehr gut in Südostasien. Eine Kaspi schafft das sehr gut in Kasachstan, in angrenzenden Ländern, macht gerade eine große Expansion in die Türkei, die auch im Moment sehr vielversprechend aussieht. Auch das sind jetzt nicht unbedingt Investments, wo ich jetzt sagen würde, sonst brauche ich den Job auch nicht machen. Ich mache 20 Jahre lang blindes Buy and Hold, sondern ich tracke schon die zugrunde liegende These. Aber für mich ändert sich die zugrunde liegende These nicht, wenn man jetzt mal von den prognostizierbaren Quartalsergebnissen abweicht, sondern ob die langfristige Wachstumsthese noch intakt ist oder nicht. Und diese Unternehmen in einer Welt, die sich so schnell verändert, haben sehr gute Chancen, weil wir wissen in vielerlei Hinsicht nicht, wie die Welt in 10 Jahren aussehen wird. Und Jeff Bezos, ja, einer der klügsten Menschen auf diesem Planeten, sagt selber, ich habe keine Ahnung, wie die Welt in 10 Jahren aussehen wird. Aber was wollen die Menschen denn in 10 Jahren immer noch haben? Sie wollen eine schnelle Lieferung haben. Sie wollen einen niedrigen Preis haben. Sie wollen eine gute Kulanz haben, wenn irgendwas nicht stimmt. Sie wollen möglichst viele Services von einer Plattform abgreifen. Und das ist dann gleichzeitig ein Unternehmen, was physische Eintrittsbarrieren hat, die du nicht so leicht verdrängen kannst, gleichzeitig aber auch von zugrunde liegenden Trends wie eben künstlicher Intelligenz profitiert.
Ja, sehr interessant. Ich habe nur letzte von Schilling gehört, der hat gemeint, im Einkauf liegt die Rendite, und weil du jetzt Coupang zum Beispiel angesprochen hast, die jetzt seit dem Allzeithoch rund 40% im Minus sind und das eher wahrscheinlich irrational ist, weil wie du gerade meintest, dass sie halt vielleicht mal nicht die Gewinne und Umsätze erzielt haben. Aber wie soll denn jemand dann damit umgehen, mit so einer Position, die 40% im Minus ist? Also die braucht ja mehrere Jahre, um wieder da auf Einstand zu kommen. Gilt es genau dann bei solchen Positionen eben ruhig zu bleiben, nachzukaufen und dann lang genug dabei zu sein, oder?
Ja, also der Absturz bei Coupang, der ist jetzt nicht ungerechtfertigt, weil das war einfach ein IPO. Das war damals der größte IPO mit Alibaba. Und wie IPO eben oft so ist, price to perfection, ja, it's probably overpriced. Das war einfach eine astronomische Bewertung. Da hat Softbank geguckt, wie sie das Beste rausholen können. Da hat Goldman geguckt, wie sie das Beste rausholen können. Das ist dann eben der klassische Punkt von Anreizsystemen. Ja, bei Spin-offs hast du, die werden abverkauft, weil die Aktionäre sie loswerden müssen. Bei einem Börsengang hast du natürlich oft, okay, was ist hier der bestmögliche Preis, den wir für uns erzielen können? Und wir haben sie auch nicht zu dem Kurs gekauft, sondern wir sind reingegangen, als sie da unter $20 waren, wo ich dann einfach gesehen habe, okay, wir haben jetzt ein Price-to-Sales-Ratio von unter 1. Ja, wir haben gutes zweistelliges Wachstum, wir haben eine Profitabilität und das ist halt, also die einfachste Möglichkeit für Privatanleger meiner Meinung nach ist eigentlich folgendes. Du hast ein Unternehmen, bei dem du verstehst, wie es sein Geld verdient. Und diese Unternehmen, die haben, das ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass man die richtigen Metriken versteht. Aber das ist alles nichts, wofür man einen Excel braucht oder sonst irgendwas, sondern jede Industrie, jede Branche hat 2, 3 Kennzahlen, die dafür relevant sind. Das kann ich heute auch einfach mit Gemini herausfinden, was das für die zugrunde liegende Branche ist. Und im 52-Wochen-Schnitt schwanken Aktien im Schnitt 60%. Das heißt, du hast eigentlich nie den fairen Wert. Du hast immer, fast immer eine ständige Über- oder Untertreibung. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, bei einem Unternehmen wie Amazon, was in der Regel zu einem Kursumsatzverhältnis, also Price-to-Sales-Ratio, das ist hier die richtige Metrik, nicht KGV, weil wenn du alle deine Gewinne reinvestierst, macht das KGV wenig Sinn. Und ich sehe, ein Unternehmen handelt quasi über einen 10, 15 Jahreszeitraum zwischen 2 und 4,5 Mal Price-to-Sales. dann ist wahrscheinlich jetzt nicht der beste Zeitpunkt, all in so eine Position zu gehen, wenn die gerade am oberen Ende ihrer Bandbreite handeln. Aber es ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, in so einen Wert reinzugehen, wenn die gerade eher in den unteren 10% der Bandbreite handeln. Und dann siehst du ja, das kann man ja visualisieren, ja, wann wurden diese Punkte erreicht? In Covid wurde das erreicht, in der Subprime-Krise wurde das erreicht, in der Euro-Krise wurde das mal erreicht. Und dann setzt ja ein gewisses Bottom-Fishing ein, dass dann andere Anleger wach werden und eben sehen, okay, hier ergibt sich jetzt potenziell eine spannende Möglichkeit. Und die große Schwierigkeit ist aber, und das muss man jetzt schon sagen, dass sich die Welt eben sehr, sehr stark verändern wird. Und ich kann jetzt zum Beispiel nicht bei einem Wert wie Volkswagen diese historische Bandbreitenbewertung so einfach machen, weil sich das zugrunde liegende Geschäftsmodell von VW einfach geändert hat. Aber für sowas wie eine Procter & Gamble, wie eine Pepsi, wie eine Coca-Cola, kann ich das wunderbar machen. Ja, also bei Werten, wo sich jetzt nicht allzu viel geändert hat. Und ja, das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Aber es ist jetzt nicht so kompliziert eigentlich. Du musst halt verstehen, okay, ist das Unternehmen ungefähr noch so, wie es vor 5 oder 10 Jahren war? Was ist die zugrunde liegende Metrik für das Geschäftsmodell? Und dann siehst du, wo es gerade in seiner Bandbreite handelt. Und dann ist es ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten.
Kann man bestimmt so in der Reihenfolge auch, wie du schon gemeint hast, bei Gemini oder sämtlichen anderen KIs eingeben und dann so versuchen herauszufinden, ob die Aktie gerade vielleicht unter- oder überbewertet ist.
Ja. Ja, wir haben so viel faire Spielregeln jetzt auf einmal. Es braucht niemand kommen, mit Privatanleger sind im, ich hatte ein Bloomberg-Terminal, ich habe dafür 30.000 im Jahr bezahlt. Ich habe das gekündigt, ich brauche das nicht mehr. Du brauchst kein Bloomberg-Terminal jetzt mehr mit den Sachen, die du dir selber coden kannst, die du alle drum und dran machen kannst. Also wir haben ein absolut faires Spielfeld, außer die Insider-Informationen, die die US-Regierung hat und damit fleißig verdient. Aber ansonsten, und deswegen sage ich, es gibt gute und schlechte Investoren. Ja, es gibt nicht mehr Privatanleger und institutionelle Investoren. Das ist eigentlich schon seit Erfindung des Internets weg.
Okay, sehr interessant. Dann, weil du gerade schon VW angesprochen hast, ich hatte auch in einer deiner Videos gesehen, da hast du die ganze Thematik ein bisschen aufgegriffen. Da war ganz am Anfang das Zitat vom CEO von XPeng, von dem Elektroautohersteller aus China, der gemeint hat, dass wir in ein paar Jahren global nur noch 10 Automarken haben werden und 5 davon werden chinesisch sein. Glaubst du, der hat recht damit?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen jetzt übertrieben, aber die zugrunde liegende These, die bewahrheitet sich ja schon. Also wir haben ja schon aus einem sehr fragmentierten Markt, dass in der westlichen Welt viele Anbieter in den letzten Jahren zusammengegangen sind. Und davon werden es meiner Meinung nach sehr viele Anbieter extrem schwer haben, vor allem die aus der westlichen Welt, die den falschen Strategieschwung gemacht haben. Wenn ich jetzt eine Honda sehe, die gesagt haben, bis zum Jahr 2030 wollen wir voll elektrisch sein. Wenn ich eine Renault sehe, die noch 10 Milliarden Market Cap hat bei 50 Milliarden Verschuldung, wo ich mich wirklich frage, wer so ein Unternehmen retten will, wo man auch gesagt hat, okay, wir gehen voll elektrisch, hat Milliarden Investitionen gemacht in einem Bereich, wo in den nächsten Jahren, auch nach Daimler, wird meiner Meinung nach dasselbe passieren, wo wir massive Abschreibungen sehen werden, weil man ist einfach zu spät in den Markt reingegangen. Man hat dann eine Alles-oder-Nichts-Wette gemacht und gleichzeitig hatte man eben massive Faktornachteile, ja, dass die Chinesen eben eine günstigere Batterietechnik haben, weil sie auf den Rohstoffen sitzen, dass sie massiv staatlich subventioniert sind, weil die Chinesen 30 Jahre lang versucht haben, einen guten Verbrenner zu bauen, es nicht geschafft haben und dann gemerkt haben, naja, aber dann machen wir einfach ein E-Auto, das ist ein Smartphone auf Rädern, das kriegen wir schon hin. Plus wir haben die ganzen Rohstoffe bei uns. Und das ist auch ein klassischer Pairtrade. Vor 10 Jahren haben wir doch schon darüber geredet, dass hier eine Verschiebung stattfindet. Das hat ja jeder vor 10 Jahren schon erkannt. Ja, Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir dann gespielt haben. Long China EV, Short European Automakers. Und dieser Trade ist meiner Meinung nach noch intakt, weil es gibt Unternehmen, die das sehr gut gemacht haben, wie Toyota, ja, die eben nicht eine Alles-oder-Nichts-Wette gemacht haben, die auf Hybride gegangen sind und auch ihre Verbrenner behalten haben. Aber dann hast du eine VW, die vor ein paar Jahren, so wie Toyota, 10 Millionen Autos im Jahr produziert hat. Toyota produziert heute mehr als 11 Millionen, VW weniger als 9 Millionen. VW hat aber doppelt so viele Mitarbeiter wie Toyota. Und VW kann die nicht entlassen, ja, weil du hast hier das Land Niedersachsen drinne mit Sperrminorität. Du hast die Betriebsräte drinne, hat ja Herbert Diess selber erzählt, dass er deswegen quasi gehen musste, als er schon vor ein paar Jahren gesagt hat, so, hey, Freunde, wir müssten hier in Wolfsburg eigentlich die Hälfte der Leute nach Hause schicken. Da hat sich selbst die Eigentümerfamilie gegen ihn gestellt. Ja, also bessere Setups für Shorts kann ich ja gar nicht bekommen. Also, und ja, das sind dann so Sachen. Oder im Banking. Wir haben nach der Finanzkrise in Europa Banking totreguliert. Die Amis haben den relativ freien Raum gelassen. Deswegen ist eine JP Morgan heute mächtiger als die meisten Staaten und eine Goldman. So, und das waren halt dann auch wunderbare Pair-Trades, ja. Long amerikanische Banken, short europäische Banken.
Mhm. Ja, jetzt noch ganz speziell, weil ich weiß, dass BYD zum Beispiel bei vielen deutschen oder Anlegern und vielleicht auch bei vielen Zuschauern sehr beliebt ist, die Aktie, die auch wieder von ihrem Allzeithoch so rund 20-25% eingebrochen ist. Glaubst du, das ist ein interessantes Investment?
Grundsätzlich ja. Ich würde es jetzt aber nicht long only spielen, ja, weil du hast einfach das Thema dort, die letzten Zahlen waren ja nicht so gut, das war aber auch erwartbar. Weil es wurde eben massiv staatlich stimuliert. Man hat in Überkapazitäten investiert und diese Überkapazitäten, die muss man dann halt auch erstmal abverkaufen. So, das ist aber trotzdem ein Wert, wo ich jetzt sagen würde, von diesen ganzen Firmen, die sich in dem Markt tümmeln, wird es BYD schaffen zu überleben. Weil sie einfach schon, und da sind wir wieder bei der Mustererkennung beim Amazon Playbook, weil sie einfach schon so dominante Skaleneffekte haben, mittlerweile auch ihre eigenen Batterie fertigen, auf den eigenen, mit der Integration auf den eigenen Rohstoffen sitzen, auf den eigenen Minen sitzen, ihre eigenen Batterien herstellen, dass du die eigentlich nicht mehr aus dem Markt verdrängen kannst. Ja, jetzt gehen die nach Osteuropa, bauen dort Werke auf, dann kannst du auch nicht mehr sagen, wir belegen die mit Strafzöllen. Ich war jetzt die letzten 4 Monate in Afrika, da gibt's Dörfer, die sind noch gar nicht richtig erschlossen. Da laufen Chinesen rum und bauen eine BYD-Filiale auf. Und das verändert sich einfach. Ja, deswegen, ich finde es ein spannendes Investment, wo ich durchaus glaube, auch hier hast du die Möglichkeit, noch den Markt out zu performen. Ich würde es jetzt gerade nicht long only kaufen, sondern eben abhatchen, zum Beispiel, wie wir es gerade gemacht haben, über eine Renault, über eine Honda, über eine Daimler, wo ich einfach massive Abschreibungen in Milliardenhöhe über die nächsten Jahre erwarte.
Mhm. Und jetzt noch ganz kurz, weil bei BYD, die haben, glaube ich, ein KGV von 17, 18, wenn man sich BMW anschaut, 3-6 oder so. Also KGV ist wahrscheinlich bei Automobil auch wieder nicht die richtige Kennzahl, auf die man schauen sollte, oder?
Ja, genau. Also das ist nämlich auch so ein Punkt, wo wir nochmal ganz kurz da einsteigen können. BMW und Daimler haben ja quasi noch Rekordgewinne erzielt. Und das ist dann oft mal so eine optische Falle, wo man dann sagt, ja, die handeln jetzt gerade zu 3x KGV, zu 4x KGV. Und da kann ich jetzt einen riesen Excel-Sheet bauen oder ich schaue mir einfach 3 Sachen an. Wo ist denn gerade das KGV und wo ist die Nettomarge? Und wenn ich sehe, dass die Nettomarge gerade im historischen oberen 5% der Bandbreite handelt, dann deutet das vermutlich darauf hin, dass man gerade Rekordgewinne erzielt hat. Bei BMW habe ich noch Hoffnung, deswegen bin ich die auch nicht short, weil die haben das auch ganz gut gemacht mit den Hybriden. die werden jetzt nicht diese massiven Abschreibungen sehen wie jetzt andere Werte. Die können sich auch gesund schrumpfen. Also für die Massenmarkthersteller aus dem westlichen Bereich sehe ich sehr schwarz. Für die Premium-Marken, die können es in einer gewissen Art und Weise noch schaffen, sich gesund zu schrumpfen. Aber eben da muss man dann eher auf andere Faktoren schauen. Und BYD ist halt ein Wachstumswert gerade. Für das Wachstum hat man eine relativ attraktive Bewertung, ist jetzt auch kein No-Brainer. Aber genau, deswegen der Vergleich ist da ein bisschen schwierig einfach. Mhm.
Ja, Moritz, die Zeit ist sehr weit vorangeschritten. Ich hätte noch gerne eine letzte Frage gestellt. Und zwar stell dir mal vor, du wachst jetzt morgen auf und erinnerst dich an nichts. Du hast ein einziges Post-it-Zettel, auf dem du dir heute Abend das Wichtigste über den Aktienmarkt aufschreiben kannst. Was wäre das? Was würde auf dem Zettel stehen?
Also grundsätzlich für alles meine Devise niemals aufgeben. Ja, das gilt sowohl im Unternehmerischen, das gilt für die Börse als auch für das private Leben. Man hat natürlich in allem, auch in der Börse, viele Rückschläge, ja, im Laufe der Jahre. Und die meisten Leute kegeln's ja raus in den Marktphasen, die dann nie wieder zurück an die Börse finden, was eigentlich die besten Möglichkeiten wären. Und deswegen für alles niemals aufgeben.
Cool, Moritz, war sehr lehrreich. Liebe Zuschauer, wenn ihr mehr von Moritz sehen möchtet, schaut unbedingt mal auf seinem Kanal vorbei. Kann ich wärmstens empfehlen oder auch auf seiner Internetseite. Werden wir alles unten verlinken. Vielen Dank, Moritz, dass du die Zeit genommen hast und dann hören wir uns vielleicht schon bald wieder.
Bis bald und vielen Dank.